Ausbildung Hufpflege. Lektion 2. Biomechanik des Hufes. Um die Biomechanik des Hufes zu verstehen, muss man sich zunächst einmal von der weit verbreiteten Vorstellung verabschieden, der Huf sei nur ein toter Klotz am Ende des Pferdefußes. Das komplette Gegenteil ist der Fall. Ein Huf erzählt sehr viel über seinen Besitzer. Ohne das Laufverhalten oder die Gliedmaßenstellung zu beurteilen, kann man allein schon anhand der Hufform Rückschlüsse auf Bewegungsabläufe, die Stellung des Pferdes oder auf mögliche Erkrankungen erhalten, denn der Huf ist ein biomotorischer Abdruck aller im Pferd ablaufenden Bewegungsprozesse sowie dessen Anatomie. Dieser Aspekt, am Huf zu lesen, findet sowohl bei Hufbearbeitern als auch bei Therapeuten noch zu wenig Beachtung, kann aber für deren Arbeit wichtige Informationen liefern. Um zu verstehen, was uns ein Huf sagen kann, muss man den Blick auf die Anatomie des Pferdes und die über ihn stattfindenden Bewegungsabläufe richten. Wie verbinden sich dabei Huf und Gliedmaße? Der Schlüssel hierfür ist der Hufbeinträger. Stelle dir den Hufbeinträger wie einen Nylonstrumpf vor, in den die Gliedmaße hängt, und das Ganze packen wir anschließend in eine quadratische Holzkiste. Dann befestigen wir den Rand des Strumpfes im oberen Wandbereich der Kiste, sodass das Gewicht der Gliedmaße und des dazugehörigen Rumpfes schwebend aufgehängt ist. Anschließend lassen wir dieses Gewicht sich hin und her, hoch und runter bewegen. Frage: Hält der Strumpf das aus? Reißt er? Rein willkürlich würden wir antworten: Der Strumpf reißt. Doch übertragen wir dieses gedankliche Modell auf den Huf, dann stellen wir fest: Er reißt nicht. Der Kasten ist die Hornkapsel. Der Nylonstrumpf ist der Hufbeinträger. Das Verändern der Position des Gewichts ist die Bewegung, die Anatomie des Pferdes oder auch die reiterliche Belastung. Um sich bildhaft vorzustellen, dass der Huf kein statisches, sondern ein stets im Umbau befindliches System ist, eignet sich dieses Modell sehr gut. Das Pferd ist über den Hufbeinträger regelrecht im Huf aufgehängt, auch wenn man es nicht, wie in diesem Modell dargestellt, als frei pendelnd sehen kann. Doch mit Hilfe dieses Modells wird klar, welchen enormen Umformungskräften der Huf ausgesetzt ist. Es lässt sich also erkennen, dass das Aussehen des Hufes Rückschlüsse auf die Lagerungen und Bewegungen des in ihm aufgehängten Gewichts zulässt. Der Idealfall wäre der regelmäßige Huf. Es ist wichtig, sich diese idealisierte Form des Hufes zu vergegenwärtigen. Sie ist unter den Gesichtspunkten Dynamik und Statik als optimal zu bezeichnen. Jedoch sollte man sich gleich einprägen, der in der Realität zu findende Normalfall der Hufform entspricht nicht dem regelmäßig geformten Huf. Der Normalfall besteht darin, dass die Hufform von dieser idealisierten Vorstellung abweicht, und zwar entsprechend der dem Pferd eigenen Gliedmaßenstellung, seiner Gliedmaßenführung oder seiner Gewichtsbalance und Bewegung. Darauf aufbauend kann man folgende für die Hufbearbeitung wichtige Grundregeln formulieren. Punkt 1. In der Betrachtung aus Richtung der Zehenachse oder aus Richtung der Fesselachse ist die steilere Hufwand die stärker belastete Hufwand. Die Steilheit entsteht dadurch, dass das Pferd auf diesem Wandbereich zuerst fußt und ihn stärker belastet. Damit läuft sich der Tragrand stärker ab, woraus sich der steilere Wandwinkel ergibt. Punkt 2. Die flachere Hufwand ist die weniger belastete Hufwand. Hier fußt das Pferd später auf oder belastet diesen Wandbereich weniger. In der Folge ist der Hornabrieb reduziert, was dazu führt, dass sich diese Hufwand flacher ausbildet. Punkt 3. Bei kleinen Hufen, wie sie beispielsweise bei Quarterhorses und Vollblütern anzutreffen sind, muss sich der entstehende Druck und die Belastung auf eine kleinere Fläche verteilen. Solche Hufe sind verstärkt erschütterungsbelastet. Dies kann in einem erhöhten Risiko für Lahmheit und Erkrankungen resultieren. Die Tatsache, wie eine Gliedmaße das darüber befindliche Pferdegewicht trägt, hat dabei einen deutlichen Einfluss auf die Ausbildung der Hufform. Grundsätzlich kann der Verlauf einer Gliedmaße das Pferdegewicht gleichmäßig auf alle Bereiche des Hufes verteilen oder ungleichmäßig auf die verschiedenen Bereiche des Hufes verlagern. Die Bedeutung der Gliedmaßenstellung auf die Hufmorphologie erklärt sich auch dadurch, dass alle distalen Gelenksysteme seitliche Bewegungen in Abduktion und Adduktion kaum zulassen. Vielmehr ist die Gliedmaße auf eine schnelle und in sich stabile Vorwärtsbewegung fixiert. Die Gelenkfunktion ist daher auf Extension und Flexion ausgerichtet. Hierdurch steigt auch der Druck auf den Huf, abweichende Gliedmaßenstellungen oder Gliedmaßenführungen in sich selbst auszugleichen, bevor dieser Druck Gelenke erreicht und schädigt. Umgekehrt betrachtet bedeutet dies jedoch auch, dass das Pferd im Huf vorhandene Dysbalancen nur schwer über die Struktur der Gliedmaßen und der Gelenke ausgleichen kann. Dies kann erst im Pferderumpf als solchem erfolgen. Der Idealfall ist eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf den Huf. Dieser Idealfall geht davon aus, dass wir ein komplett anatomisch regelmäßig gebautes Pferd vor uns haben, bei welchem das Pferdegewicht im Stand und in der Bewegung gleichmäßig auf den Huf übertragen wird, sodass sich eine völlig regelmäßige Hufform ausbildet. Ein solches Pferd hätte auf der Vor- und Hinterhand eine regelmäßige Gliedmaßenstellung, die zu regelmäßig ausgebildeten Hufen führt. Sehen wir uns nun die drei grundlegenden Hufformen näher an. Erstens, der regelmäßige Huf. Hier teilt eine Linie, die von der mittleren Strahlfurche zur Zehenmitte läuft, den Huf in zwei fast identische Hälften. Als wesentlicher Unterschied zwischen dem Ausschen des Vor- und Hinterhufes wäre zu erkennen, dass der Vorderhuf eher rund geformt ist, seine Seitenwände in einem etwas flacheren Winkel verlaufen, die weiteste Stelle des Hufes etwa in Höhe der breitesten Hufstelle liegt und die Sohle etwas weniger gewölbt ist. Auf der Vorhand wird dabei etwa 60% des Pferdegewichts getragen und stabilisiert. Denn ein Gewicht kann man besser auf einem runden, gleichmäßigen Fuß-Huf stabilisieren. Der regelmäßige Hinterhuf. Der Hinterhuf wäre eher länglich und oval geformt, da die insgesamt eher Z-förmig ausgebildete Hinterhand dem kraftvollen Vorgreifen in der Fortbewegung dient. Denn sich schnell und punktgenau abstoßen kann man eher mit einem oval-keilförmigen Fuß-Huf. Seine Seitenwände sind steiler und er ist etwas länger als breit. Zweitens, der einseitig belastete oder auch der halbenge, halbweite Huf. Hier teilt eine Linie, die von der mittleren Strahlfurche zur Zehenmitte läuft, den Huf in eine engere, schmälere Hälfte. Dies ist die halbenge, belastete Hufseite mit einer steilen Hufwand und in eine weitere, breitere Hufhälfte. Dies ist die halbweite, entlastete Hufseite mit einer flachen Hufwand. Dieser Huftyp tritt häufiger auf, typischerweise bei bodenengen und bodenweiten Gliedmaßenstellungen. Drittens, der diagonale Huf. Hier liegen sich flache, entlastete Hufwandbereiche und steile, belastete Hufwandbereiche diagonal gegenüber. Zur Entstehung von Diagonalhufen siehe auch unser dazugehöriges Lehrvideo. Dies ist der häufigste Huftyp als Folge bodenenger und bodenweiter Gliedmaßenstellungen in Kombination mit Rotationen in der Bewegung oder im Verlauf der Gliedmaßenachse. Formgebung durch die Gliedmaßenstellung. Lassen wir die Bewegung des Pferdes zunächst einmal außen vor und schauen wir uns an, welchen Einfluss die Gliedmaßenstellung als Standbild des Pferdes auf die Gewichtsbalance des Hufes hat. Jedes Pferd hat seine persönliche Gliedmaßenstellung. Man ist dazu übergegangen, diese wie folgt zu kategorisieren. Verwendet man die Bezeichnung Boden, bezieht man sich auf den Verlauf der Gliedmaße ab dem Schulter oder dem Hüftgelenk in Richtung Boden bis zum Fesselgelenk. Verwendet man die Bezeichnung Zehen, bezieht man sich auf den Verlauf der Zehe oder der Zehenknochen ab dem Fesselgelenk in Richtung Boden. Am Pferd anzutreffende Gliedmaßenstellungen können untergliedert werden in Gliedmaßenstellungen, bei denen mehr Last auf der Hufinnenseite des Hufes liegt, was dort zu einer steiler ausgebildeten Hufwand führt. Diese sind regelmäßig zehenweit, bodenweit, bodenweit zehenweit, zum Teil auch bodeneng zehenweit oder auch kuhhässig oder x-beinig. Gliedmaßenstellungen die zu einer weniger belasteten Hufinnenseite führen, sodass die Innenwand flacher sind, regelmäßig zeheneng, bodeneng, bodeneng, zeheneng und zum Teil auch bodenweit zeheneng. Auch in seitlicher Betrachtung ergeben sich Unterschiede. In regelmäßiger seitlicher Ansicht würde das Lot des Schultergelenkes direkt auf die Zehenspitze des Hufes treffen. Im Falle der Hinterhand fiele das Lot auf das Trachtenende. Abweichungen von dieser Norm verändern die Lastaufnahme der Hornkapsel in körperparalleler Achse. So ist der Huf bei rückständig hinter dem Lot, oft ist dies auch noch der Fall, wenn die Gliedmaße rückbiegig ist. Wird aber bei der Rückbiegigkeit der Teil der unteren Gliedmaße wieder vor das Lot geführt, ist die Last wieder im Trachtenbereich. Ist die Gliedmaße vorständig, liegt die Last stärker auf dem Trachtenbereich. Nach der Frage, wo das Lot auf den Huf trifft, kann man daher unterscheiden. Gliedmaßenstellungen, die zu einer vermehrten Lastaufnahme im Zehenbereich des Hufes führen sind. Rückständig und sehr wahrscheinlich rückbiegig, je nach Lage des Lots. Gliedmaßenstellungen, die zu einer vermehrten Lastaufnahme im Trachtenbereich führen sind. Vorständig, vorbiegig, je nach Lage des Lots, säbelbeinig und bärentatzig. In einem nächsten Schritt sehen wir uns das Pferd nun in Bewegung an. Welchen Einfluss hat die Bewegung auf die Ausformung des Hufes? Kann sie die Vorgaben des Standbildes in Bezug auf die Gewichtsverteilung beeinflussen oder verändern? Die individuelle Gliedmaßenstellung eines Pferdes hat Einfluss auf die Grundsätzlichkeit des Laufverhaltens. So führen individuelle Gliedmaßenstellungen zu individuellen Mustern in der Führung der Gliedmaße in Bewegung. Hier gilt der Grundsatz. Gliedmaßenstellungen, bei denen die Gliedmaße eher offen und weit auseinanderstehen, führen dazu, dass die Gliedmaße in der Bewegung zuerst stärker Richtung Körpermitte geführt wird und dann wieder nach außen geht. Das Pferd schnürt. Gliedmaßenstellungen, bei denen die Gliedmaße eher eng näher zur Körpermitte stehen, führen dazu, dass die Gliedmaße in der Bewegung zuerst stärker von der Körpermitte weg nach außen geführt wird. Anschließend geht die Bewegung wieder nach innen. Das Pferd bügelt. Beachte, diese Gliedmaßenführung ist ebenso wie die gliedmaßenbedingte Hufform als der individuelle Normalzustand eines Pferdes anzusehen. Wichtig ist jedoch ihr Einfluss auf die Ausformung des Hufes. Durch die Führung der Gliedmaße von der Körpermitte weg oder zur Körpermitte hin wird der Hornabrieb und damit die Belastungsfunktion des Hufes gesteuert. Daraus kann sich eine Abnutzung des Horns ergeben, die das Standbild verstärkt oder ihm auch entgegensteht. Letzterer Effekt führt dazu, dass wir am Pferd Hufformen erkennen können, die von der zu erwartenden Hufform, die das reine Standbild zeigt, abweichen. Hier ist erstmals erkennbar, dass diese Effekte einen größeren Einfluss auf die Ausformung eines Hufes haben, als die reine Gewichtsverteilung auf die Hufe anhand der stehenden Betrachtung eines Pferdes. In einem nächsten Schritt ergänzen wir die Faktoren, die in der Bewegungsphase des Pferdes die Hufform beeinflussen, und stellen die Frage, welchen Einfluss hat die Gliedmaßenführung, wenn wir sie nicht nur von vorne, sondern auch von der Seite betrachten? Schauen wir auf die Bewegungsphasen im Schritt. Geht das Pferd Schritt, wird die Gliedmaße und damit das von ihr getragene Gewicht vom hinteren Bereich des Hufes über die Hufmitte nach vorne zur Zehenspitze geführt, wo es infolge des Abfußens den Huf bis zum erneuten Auffußen verlässt. Bildlich gesprochen wandert das Pferdegewicht einmal von Trachtenende zur Zehe durch den kompletten Huf. Diesen Fortbewegungsverlauf kann man in zwei Phasen untergliedern. Erstens die Stützbeinphase, in der die Gliedmaße über den Huf Kontakt mit dem Boden hat, und zweitens die Hangbeinphase, der Zeitraum, in der der Huf keinen Bodenkontakt hat und nach vorne geführt wird. Diese Phasen kann man hinsichtlich der anatomischen Bewegungsabläufe weiter unterscheiden in die vier Teilphasen. Zuerst ist da die Stützbeinphase 1. Hier möchte das Pferd auffußen. Man erkennt dies im Schritt in seitlicher Betrachtung sehr schön an der gestreckt gegen den Boden geführten Gliedmaße. Diese Phase beginnt mit dem Aufhusen des Hufes und endet, wenn die Gliedmaße senkrecht über der Hufmitte steht. Das Senkrechtstellen der Gliedmaße über dem Huf führt zu einer Längenkompensation im Pferdekörper, indem das Fesselgelenk Richtung Boden absinkt und am anderen Ende der gestreckten Gliedmaße im Bereich von Schulter oder Hüfte sich der Rumpf etwas hebt. Hier arbeiten Fesseltrageapparat und Muskulatur des Schulter-Hüftbereichs Hand in Hand, um den Längengewinn auszugleichen. Erkrankungen eines dieser Kompensationspunkte belasten in der Regel auch den nicht erkrankten Kompensationspunkt. Es folgt die Stützbeinphase 2. Sie umschreibt den Zeitraum, in der die Gliedmaße über der Senkrechten des Hufes steht, bis zum Abfußen des Hufes an der Zehenspitze. Nun werden der Fesselträger und die oberflächliche Beugesehne entlastet. Die tiefe Beugesehne, die das Abfußen des Hufes mit vorbereitet, wird zunehmend durch Muskelzug angespannt. Es folgt die Bewegungsphasen-Hangbeinphase 1. In ihr fußt der Huf ab. Die gesamte Gliedmaße wird in ihren Gelenken gebeugt. Aus der entlasteten gebeugten Haltung soll in einem nächsten Schritt Kraft erzeugt werden, um die Gliedmaße schwungvoll nach vorne zu führen. Hier ist ein Diagnosepunkt in der Bewegung des Pferdes, der Hinweise auf Muskelverspannungen und anderes gibt. Ursachen, die zu einem verminderten Vorschwingen der Gliedmaße führen. Zum Schluss folgt die Hangbeinphase 2. Das Vorführen der Gliedmaße passiert das senkrechte Lot unter dem Schulter- oder Hüftgelenk und die Gliedmaße wird in schwungvoller Bewegung wieder gestreckt und nach vorne verlängert. Mit dem Aufhusen des Hufes endet die Hangbeinphase 2 und die Stützbeinphase 1 schließt sich erneut an. Die Streckmuskulatur bereitet das plane Aufhusen des Hufes vor. Erkrankungen oder Verspannungen im Körper können diese plane Fußungsvorbereitung stören.